Ja, es ist schön, dass wir uns wieder hier treffen können. Und die Frage ist, warum machen wir das eigentlich? Wozu gibt es diese Bibelstunde? Wozu gibt es überhaupt die landeskirchliche Gemeinschaft? Wozu gibt es dieses Haus? Wozu gibt es die Kirche? Wozu gibt es die Treffen dort? Was soll das eigentlich? Was wollen wir? Braucht man das? Kann man nicht den Glauben auch für sich leben, jeder? Ist doch jedem seine Sache, wie er glaubt und wie er das praktiziert. Wozu ist überhaupt Gemeinde, Gemeinschaft und so etwas da? Hat das noch eine Existenzberechtigung? Und wenn ja, welche? Welchen Auftrag haben wir überhaupt? Und dazu würde ich heute gern ein paar Bemerkungen machen. Geht also mehr so ins Grundsätzliche, wozu wir überhaupt da sind. Kann auch Thema einer Gemeindeleitung oder des Vorstandes hier mal sein. Und vielleicht geht uns da manches auf. Wir reden ja von Gemeinde oder von Kirche, je nachdem, oder Kirchgemeinde. Gemeinschaft, eine Unterabteilung der Gemeinde oder auch selber Gemeinde, wie auch immer, kann man verschieden verstehen. Was ist das eigentlich? Im Neuen Testament kommt das so, diese Begriffe Gemeinde oder Kirche gar nicht vor. Wenn, gibt es Worte, die eine etwas andere Bedeutung haben eigentlich. Ich gucke ja immer mal gerne in den Urtext. Da gibt es einmal das Wort Ekklesia. Das kommt 114 Mal vor im Neuen Testament und das ist ein zusammengesetztes Wort. Es leitet sich her vor der Ek heißt heraus, Ex ist raus, ja. Und Kaleo ist rufen. Die Ekklesia sind die Herausgerufenen. Oder die Gesamtheit derer, die herausgerufen wurden. Man kann also diesen Begriff verwenden im Sinne der Erwählten, herausgerufen von Gott. Ganz praktisch hat man damit bezeichnet im Griechischentum eine Volksversammlung, die aus den stimmberechtigten Männern bestand und die dann demokratisch abgestimmt haben. Volksversammlung der stimmberechtigten Männer. Und so, wer eine Elberfelder Bibel hat, zumindest die ursprüngliche Elberfelder Bibel, übersetzt dieses Wort mit Versammlung. Steht immer Versammlung da, heute steht es noch als Fußnote, glaube ich, drin, Gemeinde, Versammlung, Lutherbibel schreibt Gemeinde. Aber bei diesem Wort ist tatsächlich immer an Menschen gedacht, die zusammenkommen. Das steckt in dem Wort drin. Die treffen sich, die bilden eine Versammlung. Was übrigens heißt, wenn man Gemeindezusammenkünfte verbietet, verbietet man Gemeinde. Ja, das lässt sich überhaupt nicht trennen. Wer Gemeindezusammenkommen verbietet oder unterbindet, verbietet, unterbindet Gemeinde. Das, was das Neue Testament unter Gemeinde versteht. Wir unterscheiden ja noch bei uns so zwischen Kirche und Gemeinde. Diesen Unterschied kennt das Neue Testament überhaupt nicht. Wir verstehen meistens unter Kirche so das übergeordnete Große und Gemeinde dann das vor Ort. Diese Unterscheidung gibt es in der Bibel gar nicht. Wir verwenden aber das Wort Kirche, was es im Neuen Testament auch nicht gibt. Und wenn wir Kirche hören und ich frage die Konfirmanden, was ist denn das? Dann kommt als erstes immer das Gebäude, das ist mit Turm und so. Dann kommt erst eine Weile nichts. Wenn sie gut sind, kommt dann, ja, sowas, eine Organisation, also wie evangelische Kirche oder katholische Kirche oder orthodoxe Kirche oder Freikirche, sowas, also so ein organisatorischer Zusammenschluss. Manchmal kommt noch, ja, wir gehen zur Kirche, meint nicht nur, wir gehen ins Gebäude oder zu den Lutheranern oder Katholiken oder Gemeinschaft, sondern wir gehen den Gottesdienst, das Treffen derer, die dazugehören, weil sie zu Jesus gehören. Aber da muss man schon lange fragen, um diese Bedeutung überhaupt herauszukitzeln. Und da kann ich nur sagen, diese ersten beiden Bedeutungen von Gebäude oder Organisation gibt es im Neuen Testament überhaupt nicht. Also war gar nicht im Denken irgendwo drin. Und das Wort Kirche gibt es dort auch nicht. Es leitet sich her von Kyriake, das heißt, oder Kyriakos, dem Herrn gehörig. Etwas, was dem Herrn gehört. Kyrios ist der Herr. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und nach dem Neuen Testament hat man dann das zum Herrn gehörig, Kyriake, Kirche, genannt. Aber da war das Neue Testament schon längst abgeschlossen. Wenn man dieses mal bedenkt, Ekklesia und auch Kyriake, dann geht es also bei Gemeinschaft hier, sage ich genauso wie für Kirchgemeinde, geht es nicht um eine menschliche Institution oder Organisation, sondern um etwas, was Gott geschaffen hat, was Gott einberuft und was ihm gehört. Deswegen gibt es recht häufig im Neuen Testament diese Bezeichnung Gemeinde Gottes. Da ist das nochmal explizit wiedergegeben, Gemeinde Gottes. Weiß jemand, wo das Wort Gemeinde im Neuen Testament das erste Mal vorkommt? Also, ich frage deshalb, weil es ein Auslegungsprinzip ist, dass es sich lohnt, immer mal auf das erste Vorkommen eines Wortes oder einer Sache in der Bibel zu gucken und dort genau zu studieren, was ist dort, weil dort oft so etwas wie die Wurzel angelegt ist. Und das wichtig ist für alle weiteren Vorkommen dieses Wortes. Und das Wort Ekklesia steht tatsächlich in Matthäus 16, Vers 18, da sagt Jesus Christus, ich werde meine Gemeinde oder Kirche, meine Ekklesia bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Er redet da von dem Felsen im Zusammenhang mit Petrus. Gemeint ist aber, wenn man genau hinschaut, eher das Bekenntnis, was Petrus abgelegt hat, nicht er als Person. Aber es ist jetzt mal gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten, die Tore des Totenreiches werden sie nicht unterkriegen, nicht überwältigen. Wenn man das ernst nimmt, dann ist Gemeinde eine göttliche Gründung. Ich werde meine Gemeinde bauen. In Gottes Eigentum und unter Gottes Schutz. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht besiegen können. Göttliche Gründung in Gottes Eigentum unter Gottes Schutz. Etwas Höheres kann man, glaube ich, von einer Sache gar nicht sagen. Dazu kämen da noch Begriffe, die Ähnliches beschreiben im Neuen Testament. Sie redet zum Beispiel vom Leib Christi, 1. Korinther 12 oder Römer 12. Das drückt aus, Christus ist als Haupt im Himmel, aber er will durch seinen Leib auf der Erde heute weiter das wirken, was er als irdischer Jesus mit seinem Leib auf der Erde bewirkt hat. Die Gemeinde setzt das auf der Erde fort, was Jesus immer getan hat, als irdische auch. Und dazu erfüllt er sie mit seinem Geist, damit sie das überhaupt tun kann, so wie er diesen Geist brauchte. Und dadurch wird sie zu seinem Leib. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft, mit einem Geist durchtränkt, schreibt Paulus. Dadurch fließt dieses Leben von Jesus und auch die Gaben am Ende von Jesus in diesem Leib und die Gemeinde praktiziert auf der Erde das, sollte das praktizieren, was Jesus getan hat. Dann finden wir noch Bezeichnungen wie Gottes Tempel oder Gottes Bau oder Gottes Wohnung im Geist, Tempel des Heiligen Geistes oder auch so etwas noch an manchen Stellen wie Gottes Herde. Da ist dann noch von dem Erzhirten Jesus die Rede. Das alles drückt aus, Gemeinde besteht aus Menschen, aber sie ist nichts Menschengemachtes. Sie ist nichts, was Menschen nach ihrem Willen und ihren Wünschen und Maßstäben gründen, bauen, pflegen sollten, um irgendwelche selbstgewählten Ziele zu erreichen. Da kann ich einen Verein gründen, aber das ist nicht mit Gemeinde oder Gemeinschaft gemeint, sondern sie ist eine göttliche Gründung nach Gottes Willen, nach Gottes Maßstäben, die er baut und pflegt, beziehungsweise die nach seinem Willen und nach seinen Maßstäben aufgebaut und gepflegt werden muss, zu Gottes Ehre, damit er mit der Gemeinde, mit den Menschen, mit dieser Welt zum Ziel kommt. So die Sicht der Bibel. Man kann jetzt darüber diskutieren oder tiefsinnig darüber werden, ob das, was die Bibel mit Gemeinde, Ekklesia oder so bezeichnet oder Leib Christi, ob das mit dem deckungsgleich ist, was wir hier so haben und leben. Und ob das was miteinander zu tun hat und wie viel das miteinander zu tun hat. Das, die Diskussion lasse ich jetzt mal außen vor. Aber von dort her, von dem her, was Gemeinde ist, müssten wir mal drüber reden, welchen Auftrag sie eigentlich hat. Und da habe ich, wie sich das so gehört, drei Punkte, oder besser gesagt drei Dimensionen. Drei Dimensionen, dreidimensionaler Auftrag der Gemeinde, auch der Gemeinschaft hier. Das ist überall gleich, egal wie sich das sonst noch nennt. Und ich könnte das so zusammenfassen, sie hat einen Auftrag nach oben, nach innen und nach außen. Nach oben, nach innen und nach außen. Und das, woran wir meist zuletzt denken, ist das Erste. Und deshalb will ich darauf heute mal sehr ausführlich ausgehen und die anderen beiden Punkte, die sind bekannter, kürzer abhandeln. Das Erste ist tatsächlich der Auftrag nach oben. Der erste Auftrag der Gemeinde geht nach oben. Das ist ihr Stehen vor Gott. Sie ist zuerst da zu Gottes Ehre, damit wir etwas sind zum Lob seiner Herrlichkeit oder wie das immer wieder heißt. Ja, wir sind zuallererst zu Gottes Ehre da, zu nichts anderem. Dazu gehört der Dienst der Anbetung, dazu gehört auch der Dienst der Fürbitte. Aber Gemeinde steht zuerst vor Gott und steht dann vor Gott auch für andere ein. Auch für die Gesellschaft, in der sie lebt und für diese Welt. Das ist auch ein stellvertretender Dienst für andere, die das nicht können und nicht wollen. Das können nur wir als Gemeinde vor Gott stehen und vor Gott einstehen für anderes. Ich könnte auch sagen, es geht um einen priesterlichen Dienst und Auftrag der Gemeinde. Und es ist interessant, wie in der Offenbarung das, was Jesus getan hat, zusammengefasst wird. Würden wir nie so als erstes nennen. Ich lese mal ein bisschen auch nach der Basisübersetzung, weil die ein bisschen besser verständlich ist. Offenbarung 1 heißt es, er liebt uns und hat uns durch sein Blut von unserer Schuld befreit, gibt uns Anteil am Reich Gottes oder macht uns zu einem Königtum und macht uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Damit ist der Dienst von Jesus, weshalb er überhaupt gekommen ist, zusammengefasst, er macht uns zu Priestern, die Gott seinem Vater dienen. Dasselbe haben wir nochmal in Offenbarung 5. Dort wird Jesus angebetet. Warum? Du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott freigekauft, um ihnen Anteil am Reich Gottes zu geben oder in der Königsherrschaft und sie zu Priestern gemacht. Zu Priestern gemacht. Mich wundert, dass das in der Offenbarung so hervorgehoben wird. Und frage mich, ob das vielleicht der Hauptauftrag der Gemeinde in der Endzeit ist, dass sie vor Gott steht. Zuallererst und zuallerletzt. Dass das das Allerwichtigste ist, was sie dann überhaupt noch zu tun hat und auch vielleicht tun kann. Wenn anderes auch verboten, eingeschränkt ist, wie auch immer, vor Gott stehen. Wir lesen dann in Offenbarung 8, wie die Gebete der Heiligen gebraucht werden im Himmel, damit vom Himmel her bestimmte Ereignisse ausgelöst werden. Da ist von Räuchergefäßen die Rede, die Gott dargebracht werden. Und da wird erklärt, diese Räuchergefäße sind die Gebete der Heiligen. Offenbarung 8, 3 bis 4 kann man das lesen. Und diese Gefäße mit Räucherwerk, darbringen im Heiligtum, ist ein priesterlicher Dienst. Wir kennen die Geschichte von Zacharias, dem Priester, der da räuchert und da erscheint ihm der Engel und kündigt ihm die Geburt seines Sohnes an, die er nicht glauben kann. Ja? Um priesterlicher Dienst. Oder im 1. Petrusbrief lesen wir, lasst euch als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen, sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist, so werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Opfer darbringen ist immer Aufgabe der Priester gewesen. Ja? Vor Gott, es geht um ihn. Dann schreibt er gleich weiter, ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft. Ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Oder wir finden in Johannes 4, es kommt die Stunde, sagt Jesus, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater wirklich sucht, er sucht solche Anbeter, also Anbeter dieser Art, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da geht es weiter, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Das heißt, dass von Gott her, vom Himmel her, vom Geist Gottes ein Anliegen kommt, durch uns hindurchgeht und wir das wieder Gott darbringen. Dass wir in diese Bewegung vom Himmel auf die Erde und von der Erde in den Himmel hineingenommen sind, dass wir so vor Gott stehen, das ist Beten im Geist und in der Wahrheit. Man muss dazu nicht die Hände heben, darf man jetzt, ich mache es mal so, weil es eben von oben kommt und nach oben führt. Und es geht durch uns durch und Gott sucht das, dass seine Anliegen durch uns hindurchgehen können, dass wir so vor ihm stehen und vor ihm einstehen für alles andere und ihn ehren, auch für alle, die das nicht können und wollen. Und wenn man den Hebräerbrief mal liest, dann findet man das ständig, diesen Gedanken, dieses Stehen vor Gott, dieses Priestersein. Wenn ich das zusammenfasse, dann steht das, wir haben durch Jesus Zutritt zum himmlischen Heiligtum. So lasst uns vor Gottes Thron, den Thron der Gnade treten, in Wahrheit und Freiheit, gereinigt durch sein Blut, in Glaubensgewissheit, damit wir Barmherzigkeit finden, seine Zuwendung, seine rechtzeitige Hilfe. Ja, dass die Gemeinde, wir alle zusammen wie Priester vor Gott stehen. Es kommt dort immer wieder in diesem Brief. Oder diese bekannte Stelle im 1. Timotheusbrief. Zuerst und vor allem bitte ich euch, oder ich ermahne, ermutige euch zuerst, vor allen Dingen, zuallererst, für alle Menschen einzutreten. Im Gebet bringt eure Bitten, Fürbitten, Dank für sie vor Gott, Könige, alle übrigen Machthaber, dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Ich ermahne, ermutige zuerst vor allen Dingen. Das ist das Erste. Punkt Nummer eins. Also dieser priesterliche Dienst, das vor Gott stehen, dieser Auftrag nach oben, hat sehr viel mit Gebet zu tun, Anbetung und Fürbitte. Das ist schon vom Alten Testament her klar, die verschiedenen Opfer sprechen von Gebet und als dann kein Tempel mehr da war, haben die Juden gleich gesagt, das Gebet ersetzt jetzt die Opfer. Das hängt ganz eng zusammen. Das ist offizielle jüdische Theologie. Und David hat Musiker und Sänger einbestellt, eingeteilt die Dienste, die mit Instrumenten und Gesang Gott beständig ehrten, Priestern und Anbeteten. Die haben keine Konzerte gegeben, die haben das nicht für Menschen gemacht. Es war gar nicht wichtig, ob da Menschen im Tempel sind, sondern das wurde eingeteilt. Die haben Gott zu danken und zu loben und zu preisen. Die haben vor Gott zu stehen, auch mit Musik und auch mit Gesang. Und dann findet man die Namen, gibt das sogar etwas wie prophetischen Lobpreis, die auf ihren Instrumenten weissagten, steht da wörtlich. Kann man der Chronik alles nachlesen. Ich finde das interessant. Der Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament ist ja, dass jetzt nicht mehr nur der Stamm Levi die Priester stellen darf, wie das dort war, sondern dass jetzt jeder, der zu Jesus gehört, auch ein Priester vor Gott ist. Genau das war ja die Entdeckung und Betonung Martin Luthers, allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Er hat es dann selber wieder zurückgeschraubt, schon zu seinen Lebzeiten. Kirche hat es dann ganz vergessen, Gemeinschaft hat es wieder ein Stück vorgeholt. Wir sind doch alle Priester, haben doch alle diesen Dienst. Ja, da wurde es nochmal neu entdeckt wieder. Ein zweiter Unterschied zum alten Bund ist, dass es jetzt keine Tieropfer mehr gibt und geben muss, weil Jesus das Opfer ist und wir durch ihn zu Gott kommen. Und da komme ich an einen Punkt, den wir vielleicht gar nicht in diesem Zusammenhang so sehen. Aber wenn wir an Opfer denken und dass es keine Tieropfer mehr gibt, sondern Jesus sich als Opfer dargebracht hat, dann kommt man ja irgendwann zum Abendmahl oder zum Herrnmahl. Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Das kann man auch übersetzen, das tut zu meiner Vergegenwärtigung. Sorgt dafür, dass mein Opfer, mein Leib und Blut immer wieder gegenwärtig sind. Und Paulus sagt, so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Oder im Hebräerbrief steht dieses ganz Merkwürdige, wir haben einen Altar, von dem zu essen denen nicht erlaubt ist, die im Zeltheiligtum des alten Bundes ihren Dienst tun. Was ist denn das jetzt? Was für ein Altar haben wir denn da, von dem die aus dem alten Bund nicht essen dürfen? Mir fällt nur der Abendmahlstisch ein. Also wenn überhaupt Kirche einen Altar hat, dann, und das ist auch der Sinn vom Altar, ist der Abendmahlstisch. Nichts weiter. Das heißt nichts weiter. Das ist viel, ja? Sonst brauchten wir keinen. Was wäre denn, wenn dieser Altar oder dieser Abendmahlstisch oder wenn die Feier des heiligen Abendmahls tatsächlich für die Gegenwart von Jesus in dieser Welt von Bedeutung wäre? Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ich katholisch bin oder werde. Ich sage trotzdem mal was aus der katholischen Kirche. Wenn die noch geweihte Hostien in der Kirche haben, brennt dort das sogenannte ewige Licht. Dann weiß man, das sind geweihte Hostien, die von der letzten Abendmahlsfeier übrig geblieben sind. Ich selber kann damit so sehr viel nicht anfangen unbedingt. Und ich kann noch weniger mit frohen Leichnamen anfangen, wo man diese Hostien durch die Kante trägt und dann wie Christus unter Verpackung. Also es widerstrebt mir, ja? Aber ich las mal von Agnes Sanford, die kommt in die katholische Kirche rein. Das ist eine freikirchliche Christin der USA. War auch eine ökumenische Tagung, irgendwas, keine Ahnung. Kommt dort rein und verbeugt sich nicht vor dem ewigen Licht, wie es gehört. Da spricht sie der Priester an und sagt, warum verbeugst du dich nicht vor dem gegenwärtigen Christus? Ihre kurze Antwort, er ist nicht da. Er ist nicht da. Und hinterher gesteht der Küster, der Messner, im letzten Gottesdienst sind die Hostien alle geworden, ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Gibt mir zu denken, wie gesagt, ist nicht meine Frömmigkeit, aber wenn eine freikirchliche Christin merkt, die Lampe brennt umsonst, der ist gar nicht da, die Gegenwart Christi fehlt hier drin, dann frage ich mich, ob da vielleicht doch was dran ist oder ob man das einfach so nur abtun kann. Wie gesagt, ist nicht so meins, aber mir gibt es zu denken. Ist vielleicht die Bedeutung des Abendmahls noch viel größer, als wir das denken. Dass das auch vom Himmel her oder für die ganze Welt nochmal eine andere Bedeutung hat, als wir das vermuten. Es gibt manche seelsorgerliche Erfahrungen auch, was Abendmahlsfeiern an bestimmten Orten oder Häusern oder so für Auswirkungen hat. Das ist manchmal dramatisch, weil das zum Himmel reinkommt. Und vielleicht haben wir das vergessen, dass das Abendmahl auch so eine vertikale Dimension hat, also nach oben, es nicht nur um uns geht, dass wir uns irgendwie stärken und ermutigen lassen. Das Neue Testament sagt ja was sehr Merkwürdiges, haben wir vielleicht überlesen. Die Gemeinde hat auch einen Verkündigungsauftrag an die unsichtbare Welt. Epheser 3, Vers 10. Den Mächten und Gewalten in den himmlischen Bereichen soll durch die Gemeinde die vielfältige Weisheit Gottes bekannt gemacht werden. Steht da. Epheser 3,10. 1. Petrus 1,12 steht, euch wurde durch Menschen das Evangelium verkündigt, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, wonach auch die Engel verlangen, sich das genauer anzuschauen. Da steht ein Wort, die bücken sich runter und gucken, was passiert denn da? Die wollen das wissen. Paulus geht davon aus, dass er und auch die Gemeinde unter der Beobachtung der unsichtbaren Welt steht. Wir sind Schauspiel, Engel und Menschen, sagt er.
Also wissen wir mehr als die?
Unter Umständen, also sind unsichtbare Mächte auch Unerlöste wahrscheinlich gemeint, die mitkriegen, was Jesus getan hat und die darüber staunen. Man kann das, ich wage es gar nicht zu denken, aber es steht in der Bibel. Also es ist. Oder Paulus sagt, man soll in der Gemeinde bestimmte Dinge tun oder lassen, um der Engel willen, 1. Korinther 11. So verrückt. Seit wann ist denn das Maßstab, was den Engeln gefällt? Denkt kein Mensch dran bei uns. Paulus schon. Um nochmal auf das Abendmahl zurückzukommen oder das Herrnmahl. Dr. Rainer Friedemann Edel berichtete mal von einer ökumenischen Tagung, an der er teilnahmen und da fragte ein orthodoxer Priester die Protestanten sehr verwundert und erstaunt, was denn? Seht ihr die Engel bei der heiligen Eucharistie nicht beim Abendmahl? Er konnte das überhaupt nicht fassen, dass es Christen gibt, die das nicht sehen, dass dort die Engel mitfeiern dabei sind. Es war für ihn sowas von normal, dass der es gar nicht fassen konnte. Orthodoxe Kirche, die auch nichts für mich ist, wird das nicht aushalten, so lange Liturgien und so, aber die sagen, unser Gottesdienst ist ein Abbild des himmlischen Gottesdienstes. Wir feiern dort die Verbindung zum Himmel. Das ist ihr Ding. Ich denke, die haben da was erfasst. Wenn das so ist, wenn es um Gottes Gegenwart in der Gemeinde geht und wenn wir einen Auftrag nach oben haben und als Priester vor Gott stehen, wenn das zum Wesen der Gemeinde gehört, dann ist ein weiterer Punkt von Bedeutung, den wir auch im Alten Testament durchgängig finden, aber auch im Neuen. Nämlich dem heiligen Gott kann man nicht in profaner Weise sich nähern. In weltlicher Weise. Also, auf Deutsch, Sünde und Gegenwart Gottes passt nicht zusammen. Geht nicht. Und da gibt es nur folgende Möglichkeiten. Die erste wäre, der Mensch hat sich gereinigt vor Gott. Deswegen gab es da x Rituale im Priestertum, 3. Mose, man wird gar nicht fertig zu lesen, wie die sich vorbereiten sollten, ehe sie Gott begegnen konnten. Da geht es um Reinigung. Das sind äußere Dinge, aber die Äußeren, da geht es ja um Inneres eigentlich. Ja, das Äußere bildet es ab. Also, entweder der Mensch tritt gereinigt vor Gott oder Gottes Gegenwart vertreibt die Sünde. Die Sünde. Das heißt, der Mensch, der vor Gott tritt, wird augenblicklich von seiner Sünde überführt, kehrt um und wird davon gereinigt. Denken wir an Jesaja, der plötzlich den Herrn im Tempel sitzen sieht und diese Engel rufen hört, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Länder sind seiner Ehre voll. Was ruft er? Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen, unter einem Volk von unreinen Lippen. Und dann kommt dieser Engel mit der Kohle vom Altar, reinigt ihm die Lippen und dann kann er vor Gott stehen und seine Berufung empfangen oder seinen Auftrag empfangen. Also die Gegenwart Gottes vertreibt die Sünde, er wird sie los, er wird gereinigt in diesem Augenblick, wenn er es vorher nicht gemacht hat. Dritte Möglichkeit ist, weil der Sünder nicht von der Sünde lassen will, wird er aus der Gegenwart Gottes vertrieben oder gerichtet, Ananias und Sapphira. Was fällt euch ein, dass ihr den Heiligen Geist oder Gott belügt, betrügt? Umgefallen. Es kann auch vorkommen, dass Menschen in eine Veranstaltung oder einen Gottesdienst, wo die Gegenwart Gottes ist, das nicht aushalten, sie rennen raus. Ich habe das manchmal schon erlebt. Und die vierte Möglichkeit ist, Gott entzieht uns oder der Gemeinde seine Gegenwart, weil hier Sünde ist. Und das, denke ich, ist das meiste. Ich sage nochmal, Gottes Gegenwart und Sünde geht nicht zusammen. Entweder wir haben uns vorher gereinigt oder es passiert die Reinigung in dem Augenblick, wo wir zu Gott kommen. Oder wir halten es nicht aus, gehen raus, Gott richtet oder Gott zieht sich zurück. Ich fürchte, wir haben uns so dran gewöhnt, dass wir es nicht mehr merken. Testfrage wäre, was würde sich ändern an unserem Gottesdienst, unserer Gemeinschaftsstunde, wenn Gott nicht da wäre? Ich denke, wir würden es genauso weiterhalten, zu Ende führen, das würde gar keiner merken. Ich bin böse, aber überlegt mal. Also ich kann als Priester nur vorbereitet, gereinigt vor Gott kommen. Und die Priester hatten sich im Alten Bund durch bestimmte Reinigungsgebote auch von anderen zu unterscheiden. Das gilt für uns genauso. Nicht kultische Reinheitsvorschriften, die sind überholt, die brauchen wir nicht. Wir haben Vergebung durch Jesus. Paulus schreibt mal, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt oder zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten oder verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Auf Tempelschändung stand in der Antike schwerste Strafe. Allgemein. Tempel Gottes ist heilig, abgesondert, anders als andere. Wie kann man einen Tempel schänden oder zugrunde richten? Durch zwei Dinge. Einmal, indem man Dinge hineintut oder drin praktiziert, die da nicht reingehören. Das kam immer mal vor, dass Götzenbilder im Tempel von Jerusalem standen oder irgendwelche Gräuelsachen sogar. Oder indem man den Tempel schließt und ihn der Funktion beraubt. Also keine Gottesdienste, kein Gebet mehr stattfindet. Auch dann ist er entweiht oder ist vorbei. Ja. Deshalb sage ich auch, wenn das Öffnen oder Schließen von Kirchen oder die Durchführung und Nichtdurchführung von Gottesdiensten nur nach horizontalen Kriterien geschieht, also mit menschlichen Sachen. Wenn das der Maßstab ist, alleine, dann haben wir den Auftrag von Gemeinde nicht verstanden oder wir haben ihn verleugnet. Weil wir zuerst vor Gott zu stehen haben und weil das wichtig ist. Und wenn wir das nicht mehr erfasst haben, dann wissen wir gar nicht, wozu Gemeinde eigentlich da ist und weshalb sie relevant ist. Und wenn die Gemeinde aber etwas Heiliges ist, mit einem heiligen und mit einem unverwechselbaren Auftrag vor Gott und vor der unsichtbaren Welt überhaupt, dann hat das weitere Konsequenzen. In 2. Korinther 6 und 7 finden wir zum Beispiel, zieht nicht mit den Ungläubigen an einem Strang. Wie passen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Gibt es irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und Belial, dem Teufel? Oder was hat ein Glaubender mit einem Ungläubigen gemeinsam? Wie passen der Tempel Gottes und Götzenbilder zusammen? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, denn so hat Gott es gesagt. Ich werde bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Deshalb heißt es auch, zieht weg von hier und trennt euch von diesen Leuten, spricht der Herr. Berührt nichts Unreines. Dann werde ich euch annehmen, ich werde euer Vater sein, ihr werdet Söhne und Töchter sein, so spricht der Herr, der Allmächtige. Dies alles hat uns Gott versprochen, meine Lieben, deshalb wollen wir uns von allem reinigen, was Körper und Geist beschmutzt,
In Ehrfurcht vor Gott sollen wir nach einem Leben in vollkommener Heiligkeit streben.
Ja, das waren alles Zitate aus dem Alten Testament, wo Paulus sagt, das gilt für uns im übertragenen Sinne genauso im Neuen, weil wir Priester vor Gott sind. Das heißt auf Deutsch, um im Reich des Lichts leben zu können oder in Gottes Reich oder um dieses Reich auszubreiten, wird man sich nicht vom Reich der Finsternis helfen lassen können und dessen Methoden übernehmen. Sondern wir kämpfen geistlich auf geistliche Weise, wir haben geistliche Waffen, nicht menschliche Geschichten und da ist manches fraglich, was wir heute so machen, ob das so das ist, wie Gott Gemeinde baut. Oder ob wir das versuchen, nach den Prinzipien dieser Welt, wie jeder sein Marketing aufbaut, ob wir so Gemeinde zusammenbasteln. Kann man zumindest mal fragen. Dieser Auftrag nach oben, der unterscheidet Gemeinde Gottes von allen anderen Zusammenschlüssen und Vereinigungen, die es auf dieser Erde gibt. Das ist der einzige wirkliche Unterschied oder der gravierendste. Und dieser Auftrag verlangt gleichzeitig, dass wir uns in unserer Lebensweise und unseren Maßstäben von anderen Menschen, auch von Nichtchristen, von der Welt unterscheiden. Also dann können Gottesdienste oder Zusammenkünfte, wenn sie diesen vertikalen, diesen Auftrag nach oben wahrnehmen und ernst nehmen, keine Nachahmung irgendwelcher anderen Veranstaltungen sein. Ja, dann ist das was Eigenes, wo Gott uns inspirieren darf. Ich sage jetzt nicht, welche Kultur wir da verwenden können, da gibt es sicher viele Möglichkeiten hier, aber es sollte von oben kommen und die Frage ist, gefällt das Gott, was wir hier machen und fühlt er sich hier wohl? Es geht nicht nur darum, ob Menschen sich wohlfühlen. Entscheidend wäre, dass Gott da ist und sich wohlfühlt und nicht sich zurückzieht, weil er sagt, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, ich kann es nicht ertragen. Dann ist der schönste Lobpreis nicht, wenn Gott sagt, nee, ja. Sondern es muss zuerst Gott gefallen, dann wird es auch Menschen gefallen, zumindest denen, denen Gott was bedeutet. Das wird sie anziehen, weil sie zu Gott hingezogen werden und weil sie Gott erleben. Und dann ist all das, was geschieht an Musik und Verkündigung und Gebet und sonst was, ja etwas, was die Gegenwart Gottes atmet und transportiert und Menschen hineinnimmt. Ja? Das darf auch verschiedenen Geschmäckern entsprechen, da muss man sich gar nicht streiten. Wenn die Hauptsache klar ist, dass das Gott da drin wirkt, darf es in dem anderen auch eine große Freiheit geben. Aber das ist immer der erste Punkt. Ich denke, dass dieser vertikale Auftrag, also nach oben, senkrechter, diese vertikale Dimension von Kirchengemeinde, den katholischen und auch den orthodoxen Kirchen wesentlich bewusster und wichtiger ist als uns Protestanten. Ja, bei uns ist das ein Stück, denke ich, verloren gegangen und ich denke, dass wir da Nachholbedarf haben. Deshalb habe ich das mal so ausführlich jetzt auch dargelegt. Ja, dieser Auftrag nach oben. Das zweite wäre dann der Auftrag nach innen. Da geht es um die gegenseitige Zurüstung der Christen. Da geht es um Stärkung des Glaubens. Da geht es um Erbauung, wie man früher sagte. Das ist aber ein gutes Wort, Erbauung. Aufgebaut werden. Da geht es um Ermutigung. Um Korrektur. Da geht es um Seelsorge untereinander. Da geht es um Gebet füreinander, überhaupt um Dienst aneinander, um gegenseitige Unterstützung und das, wo euer Name, euer Programm ist, Gemeinschaft. Gemeinschaft pflegen. Das machte Gemeinde von Anfang an aus. Sie blieben aber beständig, das heißt mit großem Aufwand, mit großer Mühe, großer Ausdauer hielten sie dran fest, waren darin rastlos tätig, blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, also Abendmahl, gemeinsam essen und in den Gebeten, Plural, eigentlich. Oder Epheser 4, Christus hat einige zu Aposteln eingesetzt, andere zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern. Warum?
Wozu? Damit die Heiligen zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. Zurüstung. Zur Erbauung des Leibes Christi. Zurüstung, Erbauung. Dienst nach innen. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und so weiter gelangen und reif werden und für Christus bereit sind, wenn er kommt, zum vollkommenen Mann. Und er schreibt dann weiter in Epheser 4, wir sollen uns an die Wahrheit halten und von der Liebe leiten lassen, so wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Damit erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Ja? Aufbau des Leibes Christi. Stärken, zusammenfügen, kräftigen, zurüsten, dass er arbeiten kann ordentlich, dass die Hand funktioniert, dass die Füße beweglich werden, die Knie locker werden und all diese Dinge. Ja? Da braucht es Pflege, da braucht es Training und so weiter. Übungen. Oder 1. Petrus 4, dient einander an jeder mit der Gnadengabe, die er erhalten hat. Dient einander, ja. So erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott vielfältig schenkt. Dann werden Dinge aufgenannt. Wenn jemand in Gottes Auftrag redet, soll er nur das Wort Gottes weitergeben. Wenn jemand dient, das ist ganz viel gemeint, Tischdienst, sonst was, aus der Kraft, die Gott gibt, damit in allem Gott verherrlicht wird. Man könnte jetzt hier von den Gaben sprechen, von den Diensten sprechen, die Paulus aufzählt, wo auch ermahnen dazu gehört, trösten, geben, abgeben, Barmherzigkeit üben, all diese Dinge. Maßstab für alles, was in der Gemeinde überhaupt praktiziert wird, sagt Paulus mal, ist, dass es die Gemeinde aufbaut. Und er kann das direkt zum Kriterium machen, für bestimmte auch charismatische Praktiken, baut es die Gemeinde auf oder nicht. Wenn nicht, lasst es weg. Wenn ja, tut es. Maßstab ist, wird die Gemeinde, Leib Christi, aufgebaut. Und dieses einander dienen, einander aufbauen, stärken, füreinander beten, einander segnen, geht so weit, wie wir es im Jakobus 5 etwa lesen. Die Stelle kennen wir, aber praktizieren sie nicht zu häufig, glaube ich. Wenn jemand krank oder schwach ist von euch, da soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Dienst aneinander, füreinander beten, segnen, mit Öl salben, was da alles dazugehört. Das ist ganz, ganz viel, einander stärken, füreinander da sein. Und das beginnt ganz zeitig und ist ganz umfassend und vielfältig. Gibt es dieses Wort Gemeinschaft, was bei euch Programm ist, im Griechischen Koinonia, das, was wir gemeinsam haben, heißt das. Das heißt, wir geben einander Anteil an dem, was wir haben. Und wir nehmen aneinander Anteil an dem, was wir erleben. Wir tauschen uns aus, buchstäblich. Wir reden drüber und helfen uns gegenseitig. Das geht bis in äußere materielle Dinge hinein. Ja? Apostelgeschichte 2, nachdem das mit diesen vier Dingen, Gemeinschaft, Apostellehre, Gebet, Brotbrechen, geht es weiter. Sie hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz und haben Sachen verkauft und den Erlös unter die Bedürftigen verteilt, je nachdem, wie einer das brauchte. Manche haben sogar Häuser verkauft und haben in den Häusern sich getroffen, Feier des Brotbrechens, und haben miteinander gegessen in großer Freude und Aufrichtigkeit, steht da. Ja? Also bis hin zu materiellem Austausch und miteinander essen und, ich sage euch auch mal, feiern, Feste feiern, Gemeinschaft, gehört alles dort rein. Apostelgeschichte 6 werden Diakone gewählt, die die Armenspeisung übernehmen, die Witwen versorgen, die keine Rente damals kriegten. Ja? Und wenn die Männer weg waren, hatten sie nichts. Wir rufen so schnell nach dem Staat heute, eigentlich ist es Auftrag der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn jemand arbeitslos ist oder Not hat oder was nicht hat, das fängt beim Ausleihen an und ganz viele Dinge. Das kann mal ein Flohmarkt sein oder was man nicht mehr braucht oder ne, miteinander Besitz teilen, all diese Dinge. Das gehört in dieses Auftrag nach innen alles mit rein. Da hat ganz, ganz, ganz vieles Platz. Und das gehört zum Wesen der Gemeinde, dass wir das praktizieren. Hauskreise, Gemeindekreise, Tauschbörsen, was weiß ich. Und dann haben wir noch den Auftrag nach außen natürlich. Also Dienst an Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören und die noch nicht gläubig sind. Es fängt an, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Welt und Licht der Welt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz und Licht sein heißt zunächst mal, es unterscheidet sich von der Umgebung. Ja, Salz ist was anderes als der Rest und Licht auch was anderes als die Dunkelheit. Also benehmt euch so, dass ihr auffallt, und zwar positiv, dass die Leute ins Fragen kommen und dahin kommen, dass sie Gott kennenlernen und ihn ehren und preisen. Auftrag nach außen. Und geht dann zu Mission und Evangelisation weiter. Kennen wir. Geht hin, macht alle Völker zu Jüngern. Nicht nur zu Gemeindegliedern. Auch nicht nur zu Bekehrten. Sondern zu Jüngern. Das ist mehr. Das ist viel mehr. Und tut das, indem man sie tauft, auf den Namen Gottes und so weiter, und sie alles halten, lehrt, was ich euch befohlen habe. Könnte man jetzt durch die Apostelgeschichte und die Briefe gehen, wie die das praktiziert haben, wie Gemeinde nach außen gewirkt hat und die Gemeinden dadurch gewachsen sind, weil sie diesen Dienst nach außen ausgeübt haben. Da gehört wesensmäßig zur Gemeinde dazu. Wesensmäßig. Unverzichtbar. Wir haben diese Bitte als Botschafter von Christus weiterzutragen, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder im ersten Petrusbrief heißt es, man seid jederzeit bereit, denen Rechenschaft zu geben, die nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Das fiel bei den ersten Christen auf. Die hatten eine Hoffnung, wo alle klagten und sagten, die Welt geht den Bach runter, hatten die Christen Hoffnung. Die wurden gefragt. Musst du so machen, seid bitte geduldig und freundlich, wenn ihr eure Hoffnung erklärt. Oder so ein ganz allgemeiner Satz auch, solange wir noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind, des Glaubensgenossen, sagt Luther. Ja? Aber allen Menschen, das geht nach außen. Also eher nicht Straßensammlung machen, von den Heiden Geld einsammeln, sondern wenn, dann eher Geld austeilen, würde die Bibel sagen. Ja? Tut Gutes. Und ich denke, man kann in der Bibel tatsächlich immer wieder diese Reihenfolge auch der Dimensionen erkennen, die dieser, unser Auftrag hat, wie ich es vorgestellt habe. Der Lebensstrom geht tatsächlich, kommt von oben, geht nach innen und dann nach außen. Ich kann das nicht anders anfangen. Die Beziehungspflege nach oben zu Gott ist das Erste, weil daraus alles fließt, daraus kommt alles. Wenn wir das empfangen haben, dann geht es nach innen, zueinander. Dass wir einander stärken, dass die Liebe, die Einheit untereinander wächst. Und die ist Voraussetzung, dass wir untereinander eins sind und Liebe leben, dass wir nach außen eine Ausstrahlung haben. Sonst sagen die anderen, eine Streit und Schwierigkeiten habe ich woanders auch, dann muss ich in die Kirche kommen. Dann hat es auch keine Anziehungskraft. Also, und ich sage mal, nur ein gesunder Leib kann etwas tun, wenn wir Leib Christi sind. Ich vergleiche das manchmal. Ein Körper, der mit Autoimmunproblemen zu kämpfen hat, also schwer rheumatisch da niederliegt, weil er sich selber bekämpft, das ist Autoimmunkrankheit, ja? Wo dann vielleicht noch Glieder ausgerenkt sind und halb abgefault sind und unser Magen auch nicht funktioniert. So ein Mensch braucht Betreuung von außen, aber er kann nicht außen Leute betreuen. Er braucht selber Pflege. Und das ist oft der Zustand des Leibes Christi bei uns, wenn wir ehrlich sind. Deshalb braucht es diesen Dienst unbedingt nach innen, dass der Leib Christi erstmal gesund ist und funktionsfähig und stark, damit er dann nach außen wirken kann, wie denn sonst. Auch da kann ich nach außen anfangen und große Reklame machen und innen ist alles verfault und funktioniert nicht. Und bekämpft sich gegenseitig. Brauchen wir nicht anfangen. Müssen wir uns noch von den Heiden helfen lassen, zurechtzukommen hier mit uns. Ja? Also, von oben kommt es, fließt es, dann nach innen, dass es aufgebaut wird, gesund wird, kraftvoll wird und dann Beziehungen nach außen auswirken und pflegen, um Menschen Gutes zu tun und sie, wenn es geht, für Jesus zu gewinnen oder ihnen zumindest Jesus in Wort und Tat bezeugen. Das, was ich jetzt mit diesen drei Dimensionen gesagt habe, gibt es, kann man auch gelehrt ausdrücken oder gibt es so klassische Begriffe, der Dienst nach oben, lateinisch Liturgia, Liturgie, der Dienst vor Gott. Auftrag nach innen wäre Eukodomia, Aufbau der Gemeinde des Leibes Christi. Dienst nach außen wäre Martyria, Zeugnis und Diakonia, Dienst. Ja, das sind diese klassischen Begriffe im Lateinischen, in dem man das gefasst hat. Liturgia, Liturgia nach oben, nach innen Eukodomia, Aufbau, nach außen Martyria, Bezeugen und Diakonia, Diakonie. Und all diese drei Dimensionen sind wichtig. Ich sage mal, wie beim Würfel. Sobald ich eine Dimension weglasse, wird es flach. Dann ist es platt gemacht. Und wenn Gemeinde eine dieser Dimensionen verliert, ist sie platt gemacht. Ja, wir brauchen diese drei Dimensionen. Und diese ergeben, diese Vertikale und dann das Horizontale ergibt die Formel des Kreuzes. Da sind wir immer richtig. Und eigentlich entspricht es dem Doppelgebot der Liebe. Ja? Wichtigste Gebot ist dies: Höre Israel, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, deinem ganzen Denken, deiner ganzen Kraft. Das Erste. Und dann sagt Jesus das Zweite, aber kommt dieses dazu oder ist ihm gleich? Liebe deinen Mitmenschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich denke, man kann sich das gut merken. Auftrag nach oben, innen und außen. Und wenn man diesen Blick hat, dann kann man als einzelner Christ, als Gemeindekreis, als Gebetskreis, als Vorstand, wie auch immer, mal gucken, wie nehmen wir unseren Auftrag nach oben wahr, wie nach innen, wie nach außen, was haben wir da und was fehlt da vielleicht und was will Gott, was wir vielleicht anders machen oder neu machen oder dazu machen. Also ich denke, man kann sich da sehr gut daran orientieren, dass man diesen Auftrag so bedenkt. Oder kann man auch was weglassen, weil es dem nicht entspricht? Oder müssen wir es ein Stück modifizieren, ändern, damit es dem wieder entspricht? Wie gesagt, es ist ganz, ganz vieles möglich unter dem Punkt Gemeinschaft, ganz, ganz vieles auch erlaubt. Wenn die anderen Stimmen, Dinge dabei sind, ist ganz viel möglich. Ja? Soweit mal war das. So die Dinge, die mich da beschäftigen. Dann lade ich ein, dass wir beten und ich würde es dann gern abschließen. Herr Jesus, du hast versprochen, dass du deine Gemeinde baust und bauen wirst und dass keine Macht des Todes sie besiegen kann. Es können sich unsere Strukturen ändern, es können auch Organisationen zumachen, es können Gebäude verfallen, aber die Gemeinde, die du baust, wird nie untergehen. Die wirst du zum Ziel bringen. Da hilf uns, Teil davon zu sein, dass du uns selber immer wieder rufst, aufbaust, hineinbaust, an die Stellen setzt in deinem Leib oder in deinem Tempel, wo wir reinpassen, wo wir reingehören, uns befähigst, unsere Aufgabe zu erfüllen, dass sich auch in dem, was wir hier tun, etwas abbildet von dem, was du baust, wo du drin bist, was du bewohnst. wo du nicht weggehen musst oder vor der Tür nur klopfen kannst, sondern wo du drin sein kannst, wo du gerne bist und wo wir dann auch dir selber begegnen und auch Menschen, die von außen kommen, tatsächlich merken, es ist ein lebendiger Gott da, der ein Interesse an mir hat und den ich brauche. So öffne uns immer wieder und immer mehr die Augen für das, was du tust und was du tun willst und was du auch mit uns und durch uns tun willst. So segne du uns bitte und lass uns ein Segen für andere sein. Amen.